Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 286 des CC2, des Computer Club 2. Ich begrüße alle, die ihre Lauscher aufgespannt haben, vor den Membranen sitzen. Die sind ja immer noch irgendwo drin, egal ob in kleinen Hörern oder in großen Lautsprechern. Und die gespannt sind, was wir Ihnen heute erzählen wollen und werden. Sicherlich Kontroverses.
Ich begrüße auch alle Zuhörer. Zuhörerinnen vor allen Dingen auch.
Warum?
Und ich habe etwas getan, um mal unsere Situation besser auszuleuchten, besser zu überprüfen.
Hast du eine Lampe eingeschaltet?
Nein, ich habe einen USB-Stick, den wir auch in der Fernsehsendung schon mal hatten. Der misst die gute Luft im Raum mit grün, gelb oder rot.
Und da heißt, und schlechte Luft kannst du nicht feststellen, weil der nur die gute misst.
Nee, schlechte Luft ist rot.
Aha, also er misst die Luftgüte. Meinst du?
Güte, ja, genau. Und wenn es nun zwischen uns da irgendwelche Streitigkeiten gäbe, muss man testen, ob dann der Stift auch nach gelb übergeht oder eventuell sogar nach rot übergeht.
Das heißt, also, wir sollten uns jetzt mal streiten, um den Stift testen zu können.
Ja, aber ja, das ist, also ich lasse ihn mitlaufen und vielleicht kann ich am Schluss sagen, wie das Ergebnis ist. Ich hoffe ja, dass er grün bleibt, nach wie vor.
Heinz, hast du ein Thema, wie wir uns mal so richtig streiten könnten, um den Stift zu testen?
Meinst, dass wir dicke Luft kriegen? Erstmal hallo alle Zuhörern. Schön, dass ihr wieder an den Lautsprechern oder wo auch immer seid.
Genau, da sind die alle. Die haben sich da alle versammelt.
Also so ein Thema für dicke Luft habe ich an sich nicht. Ich möchte an sich über einen schwarzen Bildschirm reden.
Ich möchte zuerst aber mal über Domscheit-Berg reden.
Ja.
Ich denke, der Begriff ist jedem bekannt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich begreife nicht, was da vor sich geht. Was machen die eigentlich? Was macht der Chaos Computer Club? Fangen die an, sich jetzt intern zu streiten? Was macht Assange, der ja angeblich die Daten alle sicher bei sich und verschlüsselt hat und jetzt behauptet, Domscheit-Berg hätte die Daten gestohlen? Da müsste man nochmal drüber nachdenken, wie man Daten überhaupt stehlen kann. Offensichtlich ist es ja hier gelungen. Dann sagt der eine, der Domscheit-Berg, er wollte das mal quasi vom Chaos Computer Club als TÜV testen lassen, ob die Daten sicher sind. Die haben gesagt, wir lassen uns nicht als TÜV missbrauchen. Und Assange behauptet jetzt, Domscheit-Berg würde mit den Geheimdiensten zusammenarbeiten und Polizei. So, jetzt frage ich mich.
Weil seine Frau eben bei Microsoft gearbeitet hat, dann ist man beim Geheimdienst, oder?
Ja, jetzt, vielleicht, man weiß es ja nicht. Man weiß ja nicht, was Microsoft in den USA für Beziehungen hat. Aber
du hast das auch gelesen, man behauptet ja auch, dass die Hochzeit von Domscheit-Berg, da seien einige Leute dabei gewesen, eingeladen gewesen, die man in Verbindung mit dem Mossad bringen könnte.
Nee, das habe ich nicht gelesen.
Also ja, das ist schon ein Kunterbunt. Da gehört der Stift nämlich hin.
Also was ist das für ein Müll?
Ja.
Gegenseitige Schuldzuweisungen und nichts Konkretes und Daten gestohlen und jetzt Daten gelöscht und geschreddert und wer steckt dahinter? Was will man eigentlich damit erreichen? Ist das einfach nur PR-Arbeit oder?
Die beiden, die haben also Assange und Domscheit-Berg. Domscheit-Berg war ja mit Assange eigentlich WikiLeaks. Die haben ja immer so getan, als wäre das ein unglaublich großer Haufen, der da arbeiten würde. Die zwei haben eigentlich den Kopf gemacht und er war der Sprecher, der Domscheit-Berg. Und die haben sich im letzten Jahr verkracht.
Ja.
Und die hätten da meinen Stick gebraucht. Der hätte dann rot ausgeschlagen wahrscheinlich.
Meinst du, dann hätten die sich nicht verkracht?
Die hätten dicke Luft gemessen. Ne?
Ja gut, aber das wissen sie ja so auch.
Aber wenn die so wären wie ich, dass ich darauf achte, dass der Stift grün bleibt, dann auch mal nachgeben würden, dann wäre alles besser gelaufen. Und jetzt haben die sich so in den Haaren, dass es irgendwo,
die Situation, zwischen den beiden ist sicherlich verfahren. Für mich macht das eher den Eindruck, dass die zu schnell zu bekannt geworden sind. Sie hatten mit WikiLeaks Überraschungserfolge, die sind publiziert worden und plötzlich wollten beide berühmt sein, oder beide sind berühmt geworden und das hat denen anscheinend nicht gepasst, dass dass sie sich hätten den Ruhm teilen müssen. Dazu kommt, dass Assange eben die rechtlichen Probleme hat, die zwar nichts mit WikiLeaks zu tun haben, aber er ist in
mit
einer...
Schweden.
Bitte?
Mit Schweden.
Mit Schweden, ja, ja, wegen versuchter Vergewaltigung oder sexueller Nötigung versucht man eben dann Verfahren anzuhängen. Das ist schlimm genug, dass sowas hochkommt. Oder dass einer sowas gemacht hat, falls das so war, das weiß man ja nicht, war ja nicht dabei. Ich glaube einfach, dass der Ruhm für beide nicht gereicht hat und dass einfach jetzt eine Profilierungsneurose bei Domscheit-Berg ist. Das ist ganz subjektiv den Eindruck, den die ganze Kampagne auf mich macht. Und dass der CCC, also der Chaos Computer Group, sagt, wir lassen uns dafür nicht vor den Karren spannen, kann ich auch verstehen.
Gut, das kann ich nachvollziehen, das finde ich ja auch in Ordnung. Sonst würde hinterher Domscheit-Berg sagen können, ja, ich habe das bei denen testen lassen und alles in Ordnung. Also der wollte im Grunde genommen das positive Aushängeschild Chaos Computer Group für sich selbst verwenden. Und da muss ich sagen, okay, da hätte ich auch gesagt, nee Junge, so nicht.
Ja, und vor allen Dingen, er hat es nicht angekündigt in einem Gespräch mit dem Vorstand oder so, sondern er hat es einfach gemacht.
Ja.
Weil er ja nun auch im Vorstand war beim Chaos Computer Club. Aber mit keinem Kollegen darüber gesprochen, also einen Alleingang gemacht. Und das ist immer nicht gut.
Das ist
nie
gut. Ist
jetzt WikiLeaks im Eimer? Ist das jetzt vorbei?
Ja, Aktivitäten die letzten Monate habe ich ja gar nicht mehr gehört. Wo ist Assange eigentlich jetzt? Ist er ausgeliefert? Sitzt er in Schweden? Ist er in Haft? Nee. Oder laufen da noch Verfahren? Oder was ist eigentlich jetzt mit ihm?
Es läuft ein Auslieferungsverfahren gegen ihn. Er ist noch in Großbritannien. Ich glaube, es gibt noch kein rechtsgültiges Urteil, das die Auslieferung bestimmt oder nicht bestimmt. Also ein Richter hat gesagt, er darf ausgeliefert werden, daraufhin ist Berufung eingelegt worden. Wie das jetzt heute ist, das Verfahren, weiß ich nicht.
Jetzt ist es ziemlich ruhig geworden.
Ja, ja, klar. Ja gut, jetzt kämpfen, das ist ein juristisches Verfahren. Das hat also jetzt nichts mit WikiLeaks zu tun. Jetzt kämpfen die Juristen da. Wie die Rechtslage ist, ob er ausgeliefert wird oder nicht, weil die Rechtsprechung wegen sexueller Belästigung in Schweden wesentlich strenger ist als in anderen Ländern. Deswegen ist das jetzt eine ganz normale Juristerei, die da läuft, die eben nur durch WikiLeaks in die Öffentlichkeit gezogen worden ist. Die gehört normalerweise gar nicht dahin.
Aber bei OpenLeaks passiert ja auch nichts, da steht ja nichts drin. Da gibt es ein kleines Video, wenn man auf die Seite geht.
Ja, wenn sie nicht mehr haben zurzeit.
Ja, wenn sie alles löschen, können sie nichts online stellen.
Ja, es ist natürlich auch ein Vertrauensverlust da, diese Whistleblower-Mentalität. Also man gibt das den Leuten weiter, die es dann in die Öffentlichkeit tragen.
Ja.
Die ist natürlich durch dieses ganze Hin und Her, durch dieses Hickhack in Mitleidenschaft gezogen worden.
Ja, und dass eben herausgekommen ist, wer da solche Dokumente zum Beispiel im außenmilitärischen Bereich in den USA veröffentlicht hat und dass die Leute nun mittlerweile zur Rechenschaft gezogen werden. Ne?
Ja.
Ja, dass sie mit Namen veröffentlicht wurden, so richtig mit Klarnamen. Und das wollte ja Domscheit-Berg in seinem Open Leaks, der wollte das ja ein bisschen verhindern, dass daraus irgendwelche Strafmaßnahmen erkennbar werden.
Ja.
Namentlich.
Ganz genau. Aber wir haben am Anfang einen Begriff gebraucht, der mich immer wieder aufhorchen lässt. Es wird immer von Datendiebstahl gesprochen. Ein Diebstahl ist aber doch, wenn ich irgendeine Sache wegnehme. Wenn ich aber eine Kopie mache von irgendetwas, von einem Buch zum Beispiel, das kopiere ich, wenn es auf Schweine viel Arbeit ist, aber angenommen, ich mache es, dann hätte ich vielleicht gegen das Urheberrecht verstoßen, aber ich würde doch nicht wegen Buchdiebstahls verknackt werden können. Warum ist, wenn ich mir von Daten regelmäßig, macht man ja nur Kopien davon, eine Kopie mache, warum ist denn das Diebstahl? Ist der Begriff nicht vollkommen falsch, total Banane?
Bist du eventuell noch aus den 80er Jahren irgendwie?
Nein, ich bin noch älter.
Denn in den 80er Jahren, da war, wenn man ein Band aus einem Rechenzentrum gestohlen hat, dann hatte man ein Band gestohlen.
Das ist Datendiebstahl gewesen.
Nein, du hast ein Band gestohlen und du wurdest verknackt, das Band zu ersetzen und natürlich den Träger dazu, den zu ersetzen, das war das, was du gestohlen hast. Die Daten hast du nicht gestohlen. Das war damals, war das nicht relevant.
Ja gut, aber heute ist es ja so, dass ich mir Kopien mache. Ich breche als Hacker irgendwo ein, kopiere mir einen Datenbestand. Aber stehlen kann ich doch Daten nicht. Ich kann sie löschen, vernichten, zerstören oder sonst etwas. Ich kann sie kopieren, aber ich kann sie doch nicht stehlen.
Na gut, okay, das ist auf jeden Fall verboten. Das ist Maschinenmanipulation, wo du nichts mit zu tun haben sollst.
Ja gut, dass ich mir bei dir auf dem Rechner, wenn ich da einbreche, nicht irgendwelche Daten einfach kopieren darf, das ist schon klar. Es geht ja auch nicht darum, sondern es geht nur um den Begriff. Heinz, kann man Daten stehlen, wegnehmen?
Ja.
Aha.
Wenn du etwas auf einem USB-Stick hast und hast keine Kopie davon, ich klaue dir den USB-Stick, dann klaue ich dir die Daten und den USB-Stick.
Okay. Dann ja, dann hast du den USB-Stick mit Daten geklaut, aber die Daten allein, ohne irgendeinen physikalischen Träger.
Daten selber sind kein physikalisches Medium, sondern Daten ist irgendwas Virtuelles, das irgendwo in Computern oder auf Bändern oder sonst irgendwo rumscheucht. Das ist eine interessante Frage.
Also wir haben also überhaupt keinen Begriff dafür, was da passiert. Wenn den Daten kopieren, hört sich nicht böse an, deswegen wird von Datendiebstahl gesprochen, weil das sich böse anhört. Wir haben keinen Begriff für dieses modernen Kram.
Dieses unrechtliche Aneignen.
Dann müssen Sie auch Datenschutz angreifen.
Nein, das ist ein unrechtliches Aneignen von Informationen.
Ja, irgend sowas. Aber das ist natürlich so sperrig, dass wir wahrscheinlich keinen Menschen so ausdrücken.
Ich finde das schon in Ordnung, wie das beschrieben ist.
Wir haben ja auch ein Bild dazu zum Dieb. Ne? Das ist der, der in schwarzer Kleidung mit Maske rumläuft und dann die Daten unterm Arm hat, die Bits. Das wäre doch was.
Das
gibt irgendwo so eine Karikatur.
Herr Heinz Schmitz, war nur mal so ein kleiner Schlenker irgendwo hin, irgendwo mal gucken. Aber lass uns doch mal in deine Muschel hineinschauen.
In meine Muschel, sehr schön. Das heißt auf Neudeutsch Shell.
Ach so. Ja. Und ich dachte, das sind die Tankstellen, die da die Weltmeere verunreinigen.
Ja, die auch.
die heißen auch Shell. Also, ja. Aber um die Muschel geht's nicht.
Ich möchte gerne über Vebian Shell reden. Das hat gar nichts mit Öl zu tun und ist ganz einfach nur ein Open Source Projekt, das in der Mozilla Community läuft. Ein britischer Programmierer, Ben Francis, hatte 2009 mal die Idee, ich baue mir einen Vollbildbrowser, auf dem alles läuft.
Was ist denn ein Vollbildbrowser? Ich habe einen, der macht volles Bild.
Ja, du hast aber im Prinzip dahinter ja noch dein Betriebssystem liegen. Der ging damals schon einen Schritt weiter, damals 2009, schon einen Schritt weiter und sagte, ich brauche an sich gar kein Betriebssystem, ich baue mir den Browser so auf, dass alle Apps, so heißen die ja heute, also alle kleinen Programme direkt in dem Browser laufen können.
Mhm.
Dann kamen natürlich dann unsere Freunde von Google an und haben Chrome OS gezeigt, das ja im Prinzip genau das macht. Chrome OS ist eine Online-Verbindung zu den Daten, also auch ein Vollbildbrowser. Im Gegensatz zu dem Vebian Shell, das übrigens auf dem Mozilla Chromeless-Projekt beruht, also auch ein Open-Source-Projekt, will der Ben Francis in dem Browser Apps laufen lassen. So wie wir es von unseren Handys her kennen. Also die Mini-Programme.
Von Android. Auf Android laufen.
Android oder iOS. Oder iOS. Windows 7 irgendwann mal. Oder Windows Mobile. Also dass man kleine Programme sich runterladen kann, ein bisschen lokal arbeiten kann, aber dass die großen Sachen alle im Netz laufen.
Mhm.
Der Nachteil von Chrome OS sehe ich persönlich daran, dass man gar nichts mehr lokal machen kann. Also du kannst ja nicht mal mehr einen Brief schreiben, sondern du hast alle Programme sind in der Cloud, also im Netz irgendwie verfügbar. Und sobald dir irgendwie deine Verbindung verloren geht, hast du zwar ein schönes Stück Hardware, aber kannst nichts mehr damit anfangen. Mit einem Handy kann ich heute schon viel mehr machen, egal jetzt welches Betriebssystem darunter ist. Ich kann mit meinem Handy oder mit meinem Tablet-PC kann ich auch kleine Programme laufen lassen. Große Sachen gehen nicht, weil die keine Festplatte haben. Aber ich kann mal meine Uhrzeit machen. Ich kann mal also so Spielereien, die ich drauf habe oder die Wolfgang Back ja auf seinem iPhone auch drauf hat. Gestern zeigte mir einer ein Feuerzeug, das man darauf simulieren kann. Alles nette Sachen.
Habe ich auch.
Das auch? Die Zippo, ja?
Ja, klar.
Also gibt sehr viele nette kleine Spielereien.
Dinge,
es gibt
auch die Welt bewegen, ist doch klar.
Ja, klar. Ja. Ja, es gibt auch natürlich auch nützliche Sachen, wie zum Beispiel, dass die Wettervorhersage, die irgendwann einmal am Tag runtergeladen wird, dann auch lokal verfügbar ist, auch wenn kein Netz da ist. So Sachen sollen dann eben auch im Browser laufen. Der Ben Francis hat das Projekt dann erstmal, hatte das erstmal wieder zurückgestellt, als Chrome OS kauft, auf den Markt kam oder vorgestellt wurde, sagt, ui, die Google-Leute haben da schon tolle Arbeit geleistet, ist aber dann mehr oder weniger von der Community gedrängt worden, weiterzumachen. Mittlerweile ist es ein größerer Kreis, der das macht, die das weiterentwickeln. Im Moment hat man noch nicht sehr viel. Wenn man also auf dieses vevian.org/shell geht, dann sieht man im Prinzip erstmal nur einen schwarzen Browser, der so einen gelben Zettel aufhält, Welcome to the Vevian Shell 0.1. Mhm. Aber es wird weiterentwickelt, es ist eine Alternative und der Ben Francis glaubt auch, dass auf dem Markt mehr für mehr als ein Betriebssystem Platz ist. Also dass nicht nur Chrome OS browserbasiertes Betriebssystem ist oder Android, sondern dass auch mehrere solche Projekte auf dem Markt Platz haben. Und was vor allen Dingen für mich sehr interessant dabei ist, es ist ein echtes Open-Source-Projekt. Es ist also nicht wie Android, das so das verschlossenste Open-Source-Projekt, das es gibt, ist, sondern es ist ein echtes Projekt, das von der Community getrieben wird. Das soll erweitert werden, es sollen Apps dazu kommen, es soll eine API dazu geben, dass man auch direkt Programme darauf schreiben kann, sonst könnte man ja keine Apps bauen. Und dass im Laufe diesen Jahres soll noch irgendwas kommen, was man wirklich vorzeigen kann. Wir werden das Ding auf alle Fälle im Auge behalten. Und wenn man da mal was richtig Schönes zeigen kann, werden wir es vielleicht auch mal in einer Fernsehsendung vorstellen.
Ja, und wenn das Ganze dann noch in einem USB-Stick stattfindet, ist auch schön.
Ja, die Frage ist...
Der ganze Rechner?
Ja, klar. Wenn man das dann direkt davon booten kann eventuell, dann hat man so ein Mini-Chrome OS und kann das auch in irgendeinen Rechner stecken, den man gerade irgendwo rumstehen hat und kann da weiterfahren.
Ja. Und hat seine Daten in der Wolke, wenn man der vertraut?
Oder auf deinem USB-Stick. Denn das so wäre die so 16:32 Gig ja, USB-Stick, ja. Wenn der verschlüsselt ist, wie den wir im Shop haben, dann ist das natürlich viel sinnvoller. Natürlich blöd, wenn man den verliert, hat man seine Daten verloren. Muss also schon ein Backup davon haben, denn der kann ja auch verloren gehen oder einfach kaputt gehen. Wenn da ein Panzer drüber fährt, ist der kaputt.
Dann kannst du aber nicht in der Wolke backuppen, oder?
Das wäre dann wieder kontraproduktiv. Also ich fahre keine Backups in der Wolke. Vielleicht bin ich auch zu misstrauisch. Vielleicht weiß ich auch, dass man da zu viel Blödsinn mitmachen kann. Deswegen habe ich die Daten dann lieber schon auf meinen lokalen Platten und die liegen dann verschlüsselt irgendwo rum und wo keiner drankommt. Und an die Platten kommt man auch vom Internet nicht wirklich dran.
Mhm. Denn also das nutzt ja aber alles nichts, wenn du in die USA einreist, dann sind ja nun verschiedene Behörden, die dort Rechte haben, die für uns eigentlich unvorstellbar sind. Und es ist zum Beispiel strafbar, wenn du dein Passwort für deinen verschlüsselten Datenträger vergisst. Du kannst für das Vergessen bestraft werden. Nun stell dir mal vor, ein solcher Datenträger wäre kaputt. Das glaubt dir ja keiner. Dann wirst du bestraft, weil dein Datenträger kaputt ist. Ob das eine Garantieleistung ist, wenn du im Gefängnis sitzt, die auch von dem Hersteller des Datenträgers mit übernommen wird, weiß ich aber nicht, oder?
Also wie lange der Schwachsinn da noch, wie lange diese verstärkten Maßnahmen da noch weiter getrieben werden, weiß ich nicht. Irgendwann muss auch selbst den paranoiden US-Amerikanern auffallen, dass sie sich selber das Leben sehr, sehr schwer machen und dass es irgendwann gar nicht mehr möglich ist.
Und dass Leute einfach hingehen und nicht mehr mit Daten einreisen, sondern ihre Daten in der Wolke haben und wenn sie dann im gelobten Land da drüben sind, dass sie die dann wieder da herunterladen. Aber naja.
Ja gut, aber dann, wenn die den runterladen, dann ist die NSA dabei und liest ja alles mit.
Die bauen ja zurzeit
das größte Rechenzentrum der Welt, um einfach den kompletten E-Mail-Verkehr und kompletten Datenverkehr zu überwachen und zu analysieren.
Unsere ehemalige Post, die will ja nun in diesen holzlosen Weg einsteigen und ist eingestiegen, aber steht im Moment massiv in der Kritik, Heinz. Worum geht's denn dabei eigentlich?
Es geht um die E-Post. E-Post ist das elektronische Zustellen von Briefen. Gut, sagst du jetzt, das gab es schon immer. Wir haben E-Mail seit den 80er Jahren oder 90er Jahren. Und es gibt dieses tolle Projekt DE-Mail von der Bundesregierung, wo es dann noch sichere E-Mails geben soll. Das weiß man aber noch nicht. Und jetzt kommt eben die Post, also der klassische Zusteller, und sagt, wir haben mit E-Post was ganz Tolles. Ihr könnt, wenn ihr euch richtig angemeldet habt, also muss hingehen, muss sich eine Authentifizierung holen, muss seinen Ausweis vorlegen, ein Lichtbildausweis vorlegen, wie es so schön heißt, und kriegt dann auch für die Transaktionen auf das Handy ein TAN-Code, ähnlich wie beim Online-Banking. Wenn man diese M-TANs hat, bei denen heißt das Handy-TAN-Verfahren. Damit kann man also Mails losschicken, entweder elektronisch an einen auch registrierten User, so dass es ganz normal wie E-Mail ist, bloß dass Absender und Empfänger bekannt ist, oder man kann ihn nach Waiblingen schicken. In Waiblingen hat die Post, wieso Waiblingen weiß ich auch nicht, aber da hat jedenfalls die Post ein großes Druckzentrum stehen. Da werden die Briefe ausgedruckt, werden automatisch kuvertiert, frankiert und
das
werden dann
klassisch zugestellt, also wie ein normaler Brief. Wir machen jetzt alles modern, elektronisch. Du schreibst das elektronisch, schickst das irgendwo elektronisch hin. Dort wird es dann ausgedruckt, in den Umschlag reingemurkst und dann auf althergebrachte Weise. Toll, warum mache ich das dann nicht gleich selbst?
Also diese es wäre einfacher.
Das wäre dann zu einfach, oder?
Es gibt da schon Argumente für, wenn man Massendrucksachen hat. Wenn man also ganz viele Rechnungen verschickt zum Beispiel, dann braucht man keine eigene Kuvertierer und sowas vorzuhalten.
Gut, da gibt es Dienstleister dafür.
Ja. Die Idee E-Post, also nicht E-Postbrief, wie es jetzt bei uns heißt, sondern die Idee E-Post, kenne ich aus europäischen Bestrebungen in den 90er Jahren, irgendwo so 92, 93. Die Idee kam aus Dänemark damals. Da war nämlich auch genau das angedacht, dass man Briefe elektronisch an eine Zentrale schickt, die wird da ausgedruckt, kuvertiert und wird dann ganz normal zugestellt. Also die Idee ist dann da geklaut worden, aufgefasst worden, Entschuldigung.
Gibt sie denn heute noch in Dänemark?
Nee, das warum Projekt nicht? Ich weiß nicht, warum es nicht weiter verfolgt. Ich habe das irgendwann mal aus dem Auge verloren. Und als dann die Post mit ihrem E-Postbrief ankam, da dachte ich, aha, damals.
Also ich könnte mir vorstellen, dass sowas Spaß macht, wenn ich dadurch, sagen wir mal, wenn ich das für 10 Cent das Ganze geleistet bekomme, statt die 55 Cent.
Genau, das ist nämlich das andere. Die Post will dafür 55 Cent haben, also wie einen ganz normalen Papierbrief. Und die maximale Dateigröße ist auf 20 Megabyte beschränkt. Das Ganze ist am 14. Juli diesen Jahr, vorigen Jahres, 14. Juli 2010 an den Start gegangen, hatte dann ziemlich schnell 250.000 User, von denen ungefähr 100.000 ständig aktiv sind. Es gibt natürlich viele Kritikpunkte daran.
Ich habe noch was nicht verstanden, Hans. Diese 55 Cent, die fallen doch an, wenn ich dir einen E-Brief über die Post zuschicke. Mhm. Und wenn ausgedruckt wird und der Briefträger bringt dir den und drückt ihn dir in die Hand oder in den Briefkasten, dann fallen auch nicht mehr an, nee, oder doch?
Es kostet das Gleiche.
Hm. War das nicht mal, dass das wenigstens nur 53?
Also bei dem, es kommen zusätzliche Kosten, wenn der Brief mehr als 4 Seiten hat und in Farbe ist. Dann kommst du jetzt kurz.
Muss ich mich da nicht auf den Arm genommen fühlen? Ja. Abgezockt fühlen, wenn ich einen E-Postbrief wirklich elektronisch von mir zu irgendjemanden per Post übermittle oder Nachfolgerpost und andere, wo das ausgedruckt und rumgetragen und transportiert und so weiter wird, kostet genauso viel. Also muss ich doch sagen, Kinder, ihr wollt mich wohl hier wirklich...
Ja, du musst ja zusätzlich auch noch die SMS-Kosten rechnen. Ne? Du kriegst ja auch eine SMS dafür, damit du überhaupt losschicken darfst.
Den Brief?
Ja, ja, klar.
Elektronisch?
Ja. Du kriegst, das ist wie eine Buchung. Ja, also es gibt also einen Haufen Kritik. Das Schlimmste wahrscheinlich ist, oder was am tiefgreifendsten ist, der E-Postbrief unterliegt nicht dem Briefgeheimnis.
Toll.
Briefe ohne Briefgeheimnis. Also es ist ja gar kein Brief. An Brief und Briefgeheimnis kann man ja nicht voneinander trennen. Es ist also ein...
Eigentlich.
Ja, da die unterliegt auch dem Briefgeheimnis.
Ja, die unterliegt dem Fernmeldegeheimnis. Hm? Das ist aber bei weitem ja nicht so umfassend wie das Briefgeheimnis. Briefgeheimnis, da darf keiner reingucken, außer wenn es von einem Richter angeordnet wurde. Das Fernmeldegeheimnis kann ja auch so ausgehebelt werden, wie wir mittlerweile wissen. Da kann also von der Staatsanwaltschaft ohne Richter ausgehebelt werden.
In Schurkenstaaten werden die Briefe auch geöffnet, ohne dass ein Richter das erlaubt.
Ja, gut, bei
E-Mails. Ich habe nicht gesagt in Deutschland, das hatte ich zwar mal gehört, aber ich meine ausdrücklich Schurkenstaaten.
Dann gibt's noch was anderes. Man kann ja auch einschreiben per E-Post schicken.
Das unterliegt auch nicht dem Briefgeheimnis.
Nee. Aber man kriegt dann ja die Quittung. Wobei denn allerdings so ist, wenn das eine elektronische Zustellung ist und der Brief wird über Tage nicht abgerufen, gilt dann nach dem ersten Werktag als zugestellt. Ob der den Adressaten erreicht hat oder nicht.
Das ist schon.
Dann ist
wie,
es so,
wie wird denn die Zustellung festgestellt?
Du hast ja ein Postfach, elektronisches Postfach.
Und wenn ich nicht da reingucke, heißt das...
Der ist zugestellt.
Genauso wie ein Einschreibebrief, so ein, der wird mir in den Briefkasten geworfen, so ein Einwurf einschreiben.
Ja, durch das TAN, wenn du kein Mobiltelefon hast oder der Post die Rufnummer nicht geben möchtest, kannst du überhaupt nicht dran teilnehmen an dem E-Postbrief. Es werden alle Informationen, alle Kundendaten werden gespeichert. Man muss also zustimmen, dass man die in dieses für E-Post Kunden zugängliche Adressverzeichnis drin hat. Wie früher das Telefonbuch, wo auch alle Adressen drin sein müssen.
Werden die zusammen mit den Inhalten der E-Briefe gespeichert?
Die werden wahrscheinlich mit zusammen veröffentlicht.
Ja, mal sehen, wo sie irgendwann auftauchen. Ja,
ja, und das nächste Kritikpunkt ist die Verschlüsselung. Die Post sagt nicht, was verschlüsselt wird und sagt, okay, wir halten das einfach für uns und wir speichern oder wir übertragen verschlüsselt. Man weiß aber nicht, ob die Daten, die auf den Servern der Post liegen, ob die verschlüsselt sind oder nicht. Das wird einfach nicht bekannt gegeben. Wenn sie es nicht sind, kann ein Hacker auch an die Inhalte rankommen.
Ja, wenn sie es sind, kann man auch an die Inhalte herankommen. Wenn weder bekannt gegeben wird, ob es verschlüsselt ist, noch wie oder was oder wo. Und wenn ganz klar gesagt wird, Briefgeheimnis gilt nicht, Edge. Ja. Sag mal, was soll denn das eigentlich?
Ja, und dann kommt...
Sind wir hier im Kasper-Theater oder was? Ja, oder jetzt, ist das nur...
Ich meine, das Landgericht Bonn, ne, hat eine Klage der Verbraucherzentrale stattgegeben, denn sie werben damit, dass der E-Postbrief genauso sicher ist wie ein normaler Postbrief.
Interessant.
Es gibt natürlich Probleme dabei. Es gibt ja Schriftverkehr, der unterschrieben werden muss, handschriftlich unterschrieben werden muss, Verträge. Eine ganz einfache Sache, du willst eine Wohnung kündigen, wird der Vermieter die nur anerkennen, wenn der eine handunterschriebene Kündigung hat. Das geht elektronisch nicht und die Signatur
also ein Fax
ist ja...
zum Beispiel.
Ja, das Fax ist zweideutig. Man geht einfach so davon aus, dass das Fax rechtgültig ist, aber normalerweise ist es nicht handunterschrieben. Normalerweise müsstest du, wenn du es per Fax kündigst, den Brief handgeschrieben hinterher schicken, damit die Originalunterschrift vorliegt. Damit hat die Post geworben und das Gericht sagt, nein, das ist nicht so. Die handunterschriebenen Sachen müssen nach wie vor geschrieben und euer Brief ist kein Ersatz für den normalen handgeschriebenen Brief. Man müsste sonst wirklich die qualifizierte elektronische Signatur einsetzen. Da hat aber kaum einer eine Karte für. Und bei dem E-Perso ist das dann auch versemmelt worden. Entschuldigung, dass ich das einfach so sage.
Das hast du aber sehr freundlich gesagt. Du magst den wohl.
Oh, ich liebe ihn, ja.
Ja.
Vor allen Dingen, weil man jetzt keine 3 Wochen mehr auf den Ausweis wartet, sondern 3 Monate.
Mhm.
Da gibt es auch noch lustige Sachen, die aber passieren, aber da müssen wir ein andermal drüber reden. Wenn man also heiratet und den Namen wechselt, dann ist man eine Zeit und will dann in der Zeit verreisen, hat man ein echtes Problem mit den, wenn man wirklich legal sein will, mit den Ausweisen.
Man muss verheimlichen, dass du geheiratet hast.
Ja, es gibt eine Möglichkeit, drum rumzukommen, aber das ist extrem kompliziert und sehr aufwendig.
Heinz, Es ist alles sehr, sehr undurchsichtig und sehr merkwürdig,
also
was da passiert.
Also ich finde, die Idee ist grundsätzlich nicht schlecht, dass man einen gesicherten Mailverkehr hat. Das sagt der E-Mail ja auch, das Absender.
Ja, richtig.
Auf der anderen Seite kann ich auch anonyme Briefe schicken, da habe ich auch keine
Ahnung. Aber solange es Modelle sind, die allein dem Geld verdienen, dienen und nicht der Datensicherheit, wird man ja verhindern.
Da sollten unsere Postler mal nachlegen und mal nachdenken, was sie wirklich machen.
So. Sind wir am Ende der Sendung angelangt. Was uns noch übrig bleibt, das ist, Ihnen den Vorschlag zu machen, mal bei uns in den Shop hineinzuschauen. Das können Sie bei uns über die Homepage, über cc2.de machen. Da finden Sie jede Menge Sachen, die uns auch helfen, unsere Arbeit, unsere Kosten hier ein bisschen zu minimieren, auch wenn so viel nicht dabei rumkommt. Und schauen Sie sich mal an, es gibt viele Sachen, Geschenke, es geht auf Weihnachten zu und so. Da kann man sicher das eine oder andere aussuchen. Hast du alles aus dem Shop, Wolfgang?
Ja, ich habe alles ausgesucht, ja. Und das ging wieder schnell vorbei, diese Sendung. Und ich kann nur noch sagen, dann den Daumen nach oben und wie immer
Ein
und
Bit
dann
übrig behalten.
tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.